Jeder zweite von uns ist chronisch krank. Sprechen wir darüber. In insgesamt 8 Podcast-Folgen geht es um die multiple Sklerose. Wir führen Sie durch jede Phase der Krankheit, damit Sie immer gut informiert sind. Heute in der 3. Episode zu diesem Thema geht es um die Diagnose. Willkommen beim Podcast Chronisch Mensch. Da die multiple Sklerose auch als Krankheit der 1000 Gesichter beschrieben wird, ist es natürlich nicht so leicht, die Diagnose frühzeitig zu stellen. Doch wie wird die Diagnose zweifelsfrei festgestellt? Welche Untersuchungen sind dafür nötig? Darüber spreche ich nun mit Privatdozent Dr. Kai Wohlfahrt. Er ist der Chefarzt der Klinik für Neurologie am BG Klinikum Bergmannstrost in Halle. Hallo Dr. Wohlfahrt.
Hallo Richard, schön, dass Sie wieder da sind.
Gehört denn die multiple Sklerose zu den Krankheiten, deren Diagnose am Anfang nur sehr schwer zu stellen ist?
Also da muss man unterscheiden. Durch den Neurologen ist die Diagnose einfach zu stellen, durch andere Fachgebiete etwas schwieriger. Und da die Betroffenen ja zumeist erst zum Hausarzt gehen, dauert es so 3 bis 4 Jahre, vielleicht auch ein bisschen weniger, wenn der Hausarzt relativ gut informiert ist und an den Neurologen verweist, bis die Diagnose gestellt werden kann.
Lässt es sich denn besser behandeln, wenn es deutlich eher erkannt wird? Ist die Prognose dann besser?
Wir Neurologen würden sagen, ja. Also wenn je frühzeitiger wir natürlich die Diagnose stellen, desto eher können wir natürlich eine Behandlung einleiten. Aber ich habe ja in einer vorherigen Folge des Podcasts schon gesagt, dass eine ursächliche Heilung oder eine ursächliche Therapie im Moment nicht möglich ist, aber eine verlaufsmodifizierende Therapie, sagen wir. Das heißt, wir könnten frühzeitig durch die Therapiepalette, die in den letzten Jahren erheblich angewachsen ist, dort eingreifen und die Progression der Erkrankung etwas vermindern. Das hat natürlich auch immer was mit Lebensqualität zu tun, die wir erhalten.
Welche Symptome deuten denn eindeutig darauf hin, dass es sich hier um eine multiple Sklerose handelt? Also wann, bei welchem Symptom muss man definitiv zum Neurologen?
Ja, das kann man so genau nicht sagen. Die Betroffenen sind jung, sind junge Frauen. Es gibt ein buntes Bild an Symptomen und Beschwerden, die die Betroffenen zum Arzt gehen lassen oder eben auch nicht. Manche warten auch einfach zu Hause ab und die Symptome verschwinden ja nach einer gewissen Zeit wieder. Und der Hausarzt denkt nicht immer an eine multiple Sklerose, aber es imponieren natürlich vor allem im jüngeren Lebensalter eher monosymptomatische Beschwerden. Das heißt, wir haben ein Beschwerdekomplex, zum Beispiel am Auge. Also es ist eine Sehstörung, Schmerzen oder Bewegungsstörung am Auge. Hinzu kommen dann manchmal noch leichte Sensibilitätsstörungen, Kribbeln. Im älteren Lebensalter imponieren dann eher die Sensibilitätsstörungen, also Taubheit und Kribbeln und zum Teil Lähmungserscheinungen.
Aber grundsätzlich, wenn wirklich jetzt ein Problem mit dem Auge besteht, wäre das schon ein Symptom, wo Sie sagen würden, auf jeden Fall zu mir überweisen, zum
Neurologen? Beim Jüngeren mit Symptomen im Bereich des Auges einseitig ist es auf jeden Fall ein Grund, zum Augenarzt zumindest und zum Neurologen zu überweisen, um das dann abklären zu lassen.
Wie läuft denn so die typische Diagnostik ab? Der Hausarzt hat festgestellt, oh, hier haut irgendwas nicht hin, ich schicke sie mal zum Neurologen. Dann sitzt die Patientin oder der Patient bei Ihnen und wie geht's dann weiter?
Dann sitzen die bei uns beim Neurologen und der Neurologe hat eine Herangehensweise auf verschiedenen Ebenen, das muss man sagen. Also der Neurologe hat natürlich erstmal den Auftrag, eine Anamnese zu erstellen, also die Krankheitsgeschichte zu erheben. Das ist erstmal die Grundlage überhaupt. Das bringt schon mal 70-80% der späteren Diagnose allein eine gut erhobene Anamnese. Dazu gehört die Familienanamnese. Also es gibt ja auch Häufungen in Familien, es gibt sozusagen MS-Familien. Und wir wissen zum Beispiel, dass Kinder von MS-Betroffenen ein deutlich erhöhtes Risiko haben, 10- bis 20-fach erhöht, eine MS zu entwickeln. Und vor allem sind es natürlich Töchter. Wir haben natürlich den Schwerpunkt hier beim weiblichen Geschlecht. Nach einer guten Anamneseerhebung folgt dann der neurologische Befund. Also wir erheben dann immer erstmal einen neurologischen körperlichen Befund, gucken uns dann auch die Körperbereiche an, wo die Beschwerden auftreten und würden dann eine apparative Zusatzdiagnostik durchführen. Also ganz wesentlich für die Diagnosestellung ist natürlich die bildgebende Diagnostik mit der Kernspintomographie. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die durchzuführen. Also es kommt darauf an, wo wir die Symptome hinlokalisieren. Meistens führen wir Kernspintomographie des Gehirns und des Rückenmarkes durch, um dann insgesamt zu schauen, wie die Entzündungslast, die Läsionslast möglicherweise ist. Zu einer Diagnostik gehört für uns Neurologen natürlich die Lumbalpunktion, die mag unangenehm sein, aber ist ganz ein wesentlicher Bestandteil.
Das ist die Untersuchung des Nervenwassers?
Das ist die Untersuchung des Nervenwassers.
Hat man schon oft gehört, aber wie läuft diese ab? Also MRT kennen bestimmt mit Sicherheit viele, auch von anderen Verletzungen zum Beispiel. Wie läuft so eine Lumbalpunktion ab?
Ja, das Beste ist natürlich mit dem Betroffenen reden. Also man muss erstmal gut erklären, was man dann tut, weil man würde ja das Nervenwasser aus dem Lendenwirbelsäulenbereich entnehmen. Also man agiert im Rücken des Patienten, des Betroffenen, was ja immer erstmal so ein Unsicherheitsgefühl schafft. Also man sollte das gut besprechen, vorher gut erklären. Und dann ist die Lumbalpunktion eigentlich eine Routineuntersuchung für uns. Also es kann auch nicht dazu kommen, dass wir Schäden im Bereich des Rückenmarkes setzen, weil das Rückenmark viel weiter oben schon endet. Also wo wir dann mit der Lumbalpunktion das Nervenwasser nehmen, gibt es in der Regel gar keinen Rückenmark mehr, sonst wir entnehmen nur das Nervenwasser. Und das ist eine Untersuchung, wie gesagt, für uns Neurologen Routine, die wir auch bei vielen anderen Erkrankungen durchführen, die vielleicht so 10 bis 20 Minuten dauert in der Summe und aber ganz erheblich zum Ergebnis beiträgt.
Wenn Sie sagen, dass das Rückenmark schon vorbei, wie muss man sich das vorstellen? An welcher Stelle ist das denn? In Höhe der Lendenwirbelsäule oder?
Im Bereich der unteren Lendenwirbelsäule würden wir das Nervenwasser entnehmen und das Rückenmark endet am Übergang Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule ganz oben. Also da unten ist gar kein Rückenmark mehr, glücklicherweise.
Was können Sie denn in diesem entnommenen Nervenwasser erkennen?
Also es gibt so ein paar Proteine, die wir dort bestimmen, zum Beispiel finden wir einen Abdruck des Immunsystems, des Nervensystems an sich. Also wenn das Nervensystem immunologisch aktiv wird, finden wir zum Beispiel oligoklonale Banden, so heißen die, die wir dort nachweisen können. Und das unterscheidet sich zur Laborentnahme des Blutes. Also man würde dann immer vergleichen, wie ist das Labor, wenn man Blut entnimmt. Und wie sind die Ergebnisse, wenn man das Nervenwasser entnimmt. Man vergleicht das und kann sagen, ach, da ist das Nervensystem aktiv geworden, so dass es dann eher dafür spricht, zum Beispiel auch wieder nur ein Bestandteil der Diagnose, dass es zu dieser Verdachtsdiagnose Multiple Sklerose eher passt, oder dieser Arbeitshypothese, die wir hier aufstellen. Und dann fügen wir Mosaikstein für Mosaikstein zusammen. Und die Lumbalpunktion ist eins, die Anamnese, die körperliche Untersuchung und die Kernspintomographie sind ganz wesentlich als Mosaiksteine. Und dann können wir natürlich noch ergänzen, neurophysiologische Untersuchungen des Nervensystems.
Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ich springe nochmal kurz zurück zum MRT. Sie sprachen von Läsionen. Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da Verschattungen? Gibt es da helle Stellen dann beim MRT im Kopf?
Ja, es gibt helle und dunkle Stellen, je nachdem, mit welcher Sequenz man sucht und in welchem Zeitpunkt der Erkrankung. Aber wir haben ja eingangs in der ersten Folge des Podcasts schon mal gesagt, es ist eine chronisch entzündliche ZNS-Erkrankung. Da kommt das Wort entzündlich vor. Also wir haben dort Entzündungen im Bereich des Nervensystems, meist im Bereich der Ummantelung der Nerven, die man im MRT sehen kann. Und man kann im MRT gut unterscheiden, ist es eine aktive Entzündung gerade, also reichert dann zum Beispiel Kontrastmittel an, oder ist das eine Entzündung, die schon länger zurückliegt, dann findet man eine Art Narbe, die eher dunkel sich darstellt. Und aus diesen Bildern kann man die Diagnose erhärten. Also man hat, wie gesagt, die anderen Angaben und kann sagen, ja, es findet sich im Nervensystem, finden sich solche typischen Läsionen an typischer Stelle, meist in der weißen Substanz, da wo die Nervenbahnen verlaufen, und kann dann zusammen mit den anderen Angaben, die man hat, sagen, es ist mit Sicherheit eine Multiple Sklerose.
Wie viel Informationen bekommen Sie schon aus dem Blutbild?
Aus dem Blutbild bekommt man keine wesentlichen Informationen, sondern das Blutbild dient letztendlich nur zum Beispiel zum Vergleich mit dem Nervenwasser oder der Sicherung anderer Diagnosen, der sogenannten Differentialdiagnosen, die wir hier haben. Wir haben in der Diagnostik natürlich noch weitere Bausteine, die wir Neurologen nutzen, und dazu gehört die Neurophysiologie. Das heißt, wir können verschiedene Nervenbahnen in ihrer Funktion untersuchen, je nachdem, welche Bereiche, welche Strukturen des Nervensystems betroffen sind. Da häufig die Augen betroffen sind, würden wir die sogenannten visuell evozierten Potenziale durchführen, also indem man einfach den Sehnerv versucht zu untersuchen. Ist im Bereich der Hörbahn was betroffen, dann würde man akustisch evozierte Potenziale durchführen. Also da kann man die Hörbahn funktionell untersuchen und sagen, wo ist dort möglicherweise die Läsion? Ist das sensible System betroffen, heißt das somatosensibel evozierte Potenziale, wo wir dann in der Peripherie und im Bereich des zentralen Nervensystems die Funktion der Gefühlsbahn untersuchen. Und das geht für die motorischen Nervenbahnen genauso. Das ist meist mit der transkraniellen Magnetstimulation, wo man also über den motorischen Kortex magnetisch einen Impuls setzt und eine Muskelkontraktion dann als Ergebnis in der Peripherie sieht. Das ist schmerzarm oder schmerzlos, und man kann sozusagen die motorische Bahn damit beurteilen. Und damit kann man die einzelnen Läsionen zuordnen zu den verschiedenen Strukturen im Nervensystem, und zusammen mit den anderen jetzt schon genannten Bausteinen kann man die Multiple Sklerose dann entsprechend sichern und auch dann strukturell Zuordnungen treffen.
Diese gesamte Diagnostik läuft alles über den Neurologen dann? Oder wenn Sie sagen, es geht auch um die Untersuchung des Sehnervs, wird da auch nochmal ein Augenarzt hinzugezogen?
Also das kann der Neurologe tatsächlich alleine machen. Die Diagnostik wird ja dann üblicherweise stationär durchgeführt im Rahmen eines kurzstationären Aufenthaltes. Die Lumbalpunktion, die Kernspintomographie, die Laboruntersuchungen, die Neurophysiologie und die Erwägung anderer Diagnosen, also man hat ja eine Arbeitshypothese, die man am Ende bestätigen möchte oder auch nicht. Und natürlich muss man dann gegebenenfalls andere Untersuchungen noch ergänzen, wenn Differentialdiagnosen wahrscheinlicher erscheinen als die Multiple Sklerose an sich.
Wie lange zieht sich denn so eine Diagnostik hin, wenn die Patienten jetzt zu Ihnen kommen? Sie sagen, es ist ein kurzer stationärer Aufenthalt.
Die Diagnostik auf der Station dauert, wenn sie gut geplant ist, 2 bis 3 Tage. Kann man im Prinzip alle Untersuchungen durchführen. Man hat vielleicht noch nicht alle Ergebnisse, aber man kann dann natürlich die wesentlichen Ergebnisse, die man dann schon hat, Kernspintomographie, Lumbalpunktion, Neurophysiologie, Untersuchungen und Anamnese, das hat man ja sofort vorliegen, kann man mit dem Betroffenen besprechen. Manche Laborwerte brauchen etwas länger, musste man dann nochmal im Nachhinein in einem ambulanten Termin eine Abschlussbesprechung durchführen. Man muss natürlich sagen, die Diagnostik zieht natürlich was nach sich. Also wenn man die Diagnose Multiple Sklerose stellt, ist das für den Betroffenen natürlich ein schwerer Schlag, ein Schicksalsschlag, eine schwere Diagnose, die auch besprochen werden sollte in einem ruhigen Umfeld. Also das ist natürlich die Aufgabe des Arztes, das umfassend zu erklären, Ängste auch zu nehmen und natürlich therapeutische Optionen aufzuweisen. Ja, da gibt es reichlich Möglichkeiten, verlaufsmodulierend, modifizierend einzugreifen und auch Ängste zu nehmen.
Wie bringen Sie das den jungen Patientinnen oder Patienten bei, die tatsächlich von Ihnen diese schlimme Diagnose bekommen? Sie haben MS.
Ein schweres Gespräch. Ich versuche dann immer ein ruhiges Umfeld zu schaffen. Ich versuche sachlich erstmal heranzugehen. Das natürlich mit entsprechendem Mitgefühl, was wir Ärzte ja haben sollten, also empathisch sollten wir schon sein, versuche das natürlich dann in einem Gespräch zu erklären. Und wie gesagt, versuche Ängste zu nehmen. Also gerade junge Frauen, die betroffen sind, fragen dann natürlich weiter, wie sieht's mit Schwangerschaften aus, wie sieht's mit den Kindern aus, wie groß ist das Risiko dort, was mit meinem Partner zu bedenken. Es gibt eben auch Sexualfunktionsstörungen, gibt es da Möglichkeiten? Und das muss man natürlich dann in einem ruhigen Rahmen und mit entsprechender Zeit, die man sich nehmen sollte, erklären, weil hier haben wir ein Krankheitsbild, was ein chronisch progredientes Krankheitsbild ist. Zumindest chronisch, ne? Und da sollte man sich, glaube ich, sehr viel Zeit nehmen.
Aus Ihrer Erfahrung heraus, aus Ihren Erlebnissen, ist es häufiger, dass Patientinnen und Patienten gleich wissen, womit sie es bei der MS zu tun haben? Oder ist es eher häufiger, dass sie wirklich aus allen Wolken fallen und quasi erstmal googeln müssten, was ist das überhaupt?
Ja, viele Patienten googeln natürlich schon während des stationären Aufenthaltes. Die ahnen schon, ja, viele haben von Multiple Sklerose gehört, ahnen natürlich schon, dass hier eine entsprechende Diagnostik in diese Richtung verläuft und suchen natürlich das Internet. Das ist eine Idee, nicht immer die beste.
Wollte ich gerade sagen, ist gut oder schlecht?
Ja, es kann auch schlecht sein, weil dann auch viele Ängste entstehen, die sicherlich nicht berechtigt sind in jedem Falle. Deswegen ist der Arzt als erster Ansprechpartner natürlich das Primat. Und das Zweite ist die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, die als große Selbsthilfeorganisation auftritt und sehr seriöse Informationen dann auch auf der Homepage bietet. Es gibt Selbsthilfegruppen auch für jüngere Betroffene. Ich selbst gehöre zum Landesverband der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft hier im Land Sachsen-Anhalt und sitze als stellvertretender Vorsitzender auch im Vorstand und versuche natürlich dann auch dort Betroffenen in Selbsthilfegruppen oder auch übergeordnet oder auch Angehörigen Informationen zu geben.
Es fühlt sich quasi auch niemand alleingelassen.
Eigentlich ist niemand alleingelassen, man muss dann nur die Hilfe suchen und annehmen. Ich glaube, das ist immer ganz schwierig und im Internet, das wissen wir, ist sehr viel, geht sehr viel vonstatten und es ist auch nicht immer alles richtig und wahr, was dort veröffentlicht wird. Deswegen sollte man seriöse Seiten aufsuchen oder sich wirklich beraten lassen von seinem Neurologen.
Gibt es denn Patientinnen oder Patienten, die zu Ihnen kommen zum Erstgespräch und Sie wissen auf den ersten Blick, das ist MS?
Es ist persönlich gefragt und sagen, ja, man hat ein Bauchgefühl. Also das hat man schon. Also wenn man lange genug im Beruf ist als Neurologe und hat dann jemand vor sich sitzen und fragt ab, hat man dann schon das Gefühl, ja, es läuft in diese Richtung. Aber ich habe auch gerade in letzter Zeit wieder junge Frauen gehabt, die mit diesen Ängsten gekommen sind, wo man sagt, ja, es könnte in die Richtung MS laufen und wir haben alle Untersuchungen durchgeführt und das war es tatsächlich nicht. Das ist auch eine Ausschlussdiagnose, wo man sagt, ja, wir haben jetzt nach bestem Wissen und Gewissen alles gemacht und es relativierte sich dann auch tatsächlich die Beschwerdeschilderung, so man sagt, nein, es ist keine Multiple Sklerose zum jetzigen Zeitpunkt. Also das Bauchgefühl kann auch trügerisch sein, aber man sollte schon als Neurologe eine Erfahrung mitbringen und in die richtige Richtung steuern.
Dann würde ich gleich auf diese Antwort aufbauen wollen. Wie häufig kommt es vor, dass Menschen zu Ihnen geschickt werden mit der Verdachtsdiagnose MS und es ist es dann zum Glück nicht?
Wenn Sie bei mir mal landen in der Klinik, ist es in den meisten Fällen schon so, dass sich das Bauchgefühl erhärtet. Da sage ich, ja, das können wir so bestätigen, das ist eine Multiple Sklerose. Wir bieten jetzt verschiedene Optionen der Behandlung und der Betreuung an. Es ist eher selten, dass dann zum Schluss gerade bei jüngeren Frauen eine andere Diagnose oder eben keine Erkrankung im Ergebnis herauskommt.
Wie geht es dann nach der gestellten Diagnose direkt danach weiter? Sie haben schon angesprochen, es gibt die Möglichkeit der Selbsthilfegruppen.
Ja, das ist eine ganz wichtige Möglichkeit. Das Wesentliche ist ja, nach der Diagnosestellung sollte eine Therapie erfolgen. Der Betroffene muss aufgeklärt werden. Also erstmal über die Diagnose mit viel Zeit, muss die Therapieoptionen kennen, er muss die Optionen, die auch die Symptome bekämpfen. Es gibt ja eine symptomorientierte Therapie, auch die sollte er kennen. Und dann bräuchte der Betroffene natürlich im günstigsten Falle einen ambulanten Neurologen, der sich mit dem Krankheitsbild gut auskennt und ihn weiterführt. Weil wir im Krankenhaus können ja im Prinzip diese ambulante Weiterversorgung nicht in jedem Falle sicherstellen. Und die Selbsthilfegruppen dienen als gute Ergänzung, weil dort gibt es einen ärztlichen Beirat. Das sind Experten im Bereich der Multiplen Sklerose. Man kann relativ rasch Zugang finden zu Forschungsergebnissen. Das halte ich für sehr wichtig, dass man dies nutzt im weiteren Verlauf im Sinne eines sogenannten Nachsorgekonzeptes. Ja, das ist ein Bestandteil der Nachsorge. Und das bedarf natürlich der Eigenaktivität und des Eigeninteresses. Man kann sich jetzt zurückziehen und sagen, schicksalshaft, aber das führt ja nicht zu einer Besserung. Und es ist auch kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Man hat viele Therapieoptionen und man sollte sich mit Betroffenen zusammensetzen und Erfahrungen austauschen. Und man ist immer mit einem Ohr an der Wissenschaft dran und erfährt relativ frühzeitig vielleicht auch Optionen, die zur Verfügung stehen oder vielleicht auch Studien, die gerade laufen, wo MS-Betroffene eingeschlossen werden können, um neue Therapieverfahren zu sichern.
Und um die Therapie geht es in der kommenden Folge. Ihnen erstmal ein großes Dankeschön, Dr. Wohlfahrt.
Vielen Dank, Herr Richard.
Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fühlt euch besser. apo.com